Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute zum zweiten Adventsgottesdienst an diesem besonderen verregneten Sonntagmorgen. Wir können nicht im Wald sein, weil es einfach auch für die Technik gerade viel zu stark regnet, aber wir machen das Beste draus. Wir machen jetzt die Predigt live aufgenommen für euch und wird gleich geteilt, sodass ihr das gleich heute am Sonntagmorgen hören könnt und sehen könnt. Und zu Anfang möchte ich einfach mit dir, da wo du jetzt gerade bist, zu Hause unterwegs in deinem Wohnzimmer beten für diesen Tag, für diese Zeit. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich danke dir für jeden Menschen, Herr, der das hört, der das sieht, Herr. Ich bitte dich, dass du uns heute an diesem besonderen Morgen wirklich umarmst, dass du uns wirklich in deinen liebenden Arm nimmst, dass du uns spüren lässt, wer du bist, dass du uns spüren lässt, dass du uns liebst, dass du einen Plan für unser Leben hast, dass du Vision für uns hast, dass es sich lohnt, mit dir unterwegs zu sein, dass es sich lohnt, an dir angeschlossen zu sein, Herr. Danke, dass du auch in diesem besonderen Jahr 2020 bei mir, bei uns bist, dass du uns durch diese Zeit hindurchführen wirst, dass du uns niemals loslassen wirst und wir mit dir und durch dich stärker werden, stärker in unserem Glauben, stärker in unserem Charakter, stärker in unseren Beziehungen. So segne jeden Einzelnen, Herr, da wo er jetzt ist. Segne auch die Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, die vielleicht erkältet sind oder die einfach eine Stärkung brauchen, eine innerliche Stärkung. Guter Heiliger Geist, wehe du durch die Wohnzimmer, wehe du durch die, da wo wir sind, Herr, wie so ein frischer Wind, der uns erfrischt und stark macht. Darum bitte ich dich. Und wer ein Anliegen hat oder eine Krankheit oder eine Schwäche hat, Herr, so berühr du ihn und nimm das weg. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, die heutige Predigt, das Thema bewegt mich diese Woche und es war gar nicht einfach für mich, da dran zu gehen, denn das Thema ist der schmale und der breite Pfad. Und als mir das aufs Herz gelegt wurde, habe ich mich erstmal nicht dran getraut, denn ich habe da so meine Assoziationen damit aus viele Predigten darüber gehört, selber noch nie darüber gepredigt. So ist heute mein erstes Mal über den schmalen und den breiten Pfad zu predigen. Und ich hatte letzte Woche so eine Situation mit Philipp im Wald, das kann man gut hierfür verwenden. Nämlich wir standen an einer Wegegabelung und mussten uns entscheiden, wie wir unsere Wanderung fortführen. Und Philipp hat gesagt, lass uns diesen Weg gehen, weil diesen Weg gehen um diese Uhrzeit wenige Leute statt den anderen, weil da sind viele Touristen und er wird so voll sein. Und gerade in Corona-Zeit sollte man ja eigentlich die Orte meiden, wo viele Leute sind. Und so haben wir uns für einen bestimmten, so gesehen schmalen Pfad entschieden, in der Hoffnung, dort nicht auf viele Menschen zu stoßen, um in dem Fall uns nicht irgendwie in Gefahr zu bringen. Und das verdeutlicht aber gut die Idee vom schmalen und vom breiten Pfad. Der breite Pfad ist der Mainstream, das ist der Weg, den viele gehen und der aber auch eine gewisse Gefährlichkeit mit sich bringt. Und der schmale Pfad ist ein ausgesuchter Weg, ein Weg, den man erstmal suchen muss und finden muss, der uns ans Ziel bringt und der aber nicht von vielen Menschen so gesehen wird. Und der Bibelvers, die Bibelstelle, die ich dich einladen möchte mitzulesen, steht im Matthäusevangelium ab Kapitel 7 ab Vers 12. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Also die goldene Regel, ja. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und jetzt kommt es Vers 13. Geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was heißt das jetzt für uns in unserer aktuellen Zeit? Was heißt das im Jahr 2020, das weite Tor, das enge Tor? Die Gedanken, die mir dazu gekommen sind, zum Thema weites Tor ist, ich glaube, dass es immer unser Zeitgeist ist. Also so wie die Menschen so drauf sind, wie die Mehrheit so tickt, was beliebt ist und was man so machen muss und was gehört dazu, in der Zeit, in der wir leben. Man nennt es auch die Postmoderne. Ich erlebe das überall und ich lebe das natürlich auch zum Teil, dieses Streben nach dem maximalen Glück. Wir wollen alle um alles in der Welt glücklich sein, uns gut fühlen. Die wichtigste Frage, die man jemandem stellt, ist, wie geht es dir? Bist du happy? Ja, das ist dieses Happiness, das ist das höchste Ziel. Oder zum Beispiel, dass man sich alle Optionen offen halten möchte, dass man sich nicht festlegen möchte. Man möchte keinen Langzeitvertrag, sondern man möchte immer aussteigen können. Man möchte immer flexibel sein. Heute kauft man kein Auto. Man liest ein Auto für 3 Monate und danach guckt man. Es ist verrückt. Es geht immer mehr in diese Richtung, alle Optionen sich offen zu halten und jede Einschränkung zu meiden. Einschränkung, Regeln werden sehr negativ beleuchtet. Es kommt sofort, oh, da werden meine Freiheiten eingeengt. Viel stärker wie früher. Menschen fühlen sich sehr schnell bedrängt und eingeengt und begehren auf gegen Autoritäten. Oder dass man empfindet, richtig ist das, was mir gut tut, was sich aktuell richtig anfühlt. Dieses Gefühl, dieses Anfühlen wird sehr hoch gehalten. Die Regierung erlässt Gesetze, aber wir sagen, naja gut, da wo es sich gut anfühlt, da befolge ich sie. Da wo es sich nicht gut anfühlt, da befolge ich sie nicht. Das ist so dieses ganz starke, wie fühle ich mich. Eine weitere Folge, wo ich denke, dass das weite Tor ist, keine festen Werte. Man möchte keine festen Werte haben, wo man heute hat und in 20 und in 30 und in 50 Jahren, sondern man möchte beliebige Wahlmöglichkeiten. Man möchte jeden Morgen neu entscheiden, was man denkt, was man glaubt, wovon man überzeugt ist, woran man noch festhält. Ich würde sagen, es geht sogar in die Richtung einer Diktatur der Gefühle. Die Gefühle dürfen alles bestimmen, dürfen alles vorgeben. Und wer da nicht mitmacht, der ist intolerant. Wir sagen hier, wir müssen jeden Menschen akzeptieren. Wir müssen das dulden, dass andere Dinge anders sehen. Ich empfinde es wie so eine Diktatur der Gefühle. Es heißt nicht, du könntest das akzeptieren, sondern du musst das. Es wird uns aufgedrängt. Und ich finde schon, dass es das weite Tor ist. Bestimmte Dinge darf man auch gar nicht kritisieren. Toleranz ist auch ganz klar vorgegeben, was Toleranz ist. Und alles ist irgendwie wichtig, dass es einem aktuell gefällt und einem gut tut. Und ich merke, wenn man nicht so tickt, wenn man diesen weiten, breiten Weg so nicht mitgeht, wenn man Werte hat, wenn man Überzeugung hat, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, wenn man die biblischen Werte für sich sagt, die gelten für mich unumstößlich, dann wird man schnell als intolerant gesehen, wird man schnell als radikal, als gefährlich, als meidbar gesehen. Man passt irgendwie nicht in diese Zeit und irgendwie hat jeder von uns so eine Sehnsucht, reinzupassen. Jeder von uns hat die Sehnsucht, nicht Außenseiter zu sein. Und es ist ja irgendwo auch gesund. Und dennoch glaube ich, dass Christen in den letzten 2000 Jahren immer so ein bisschen neben dem Mainstream waren, weil der Mainstream eben der breite Weg war. Und als Christen haben wir diesen Christus, sein Wort. Und das überdauert alle Wellen und alle Zeiten, alle Strömungen. Gott ist unumstößlich, unveränderlich. Und deswegen glaube ich, dass Christen immer angeeckt hatten. Die Frage ist nur, haben wir wegen den richtigen Sachen angeeckt? Und darum soll es heute auch gehen. Ich möchte nun zu dem Thema enge Pforte kommen oder enges Tor. Was heißt, wie ist dieses enge Tor? Was macht es aus? Erstens, es geht um Gott. Gott, er ist nicht irgendjemand, er ist nicht irgendwie ein Gefühl, irgendwas tief in uns drin oder irgendwie überall und nirgendwo. Gott ist dein Vater, er ist unser Vater und er ist der Chef. Er ist nicht der Kumpel, der Buddy, der Freund, nein, er ist unser Chef. Und wir sind nicht irgendjemand, irgendwelche sphärischen Wesen, wir sind seine Töchter und wir sind seine Söhne und das gibt uns Identität. Und ganz, ganz wichtig, Jesus, er ist der Eckstein. Eckstein ist bei einer Mauer sozusagen der Stein an der, in der Ecke, an dem sich die alle anderen Mauern ausrichten, der bestimmt, wie die Mauer zu laufen hat, der bestimmt das 90-Grad-Eck. Ohne ihn gibt es keine rechten Winkel im Gebäude und er richtet alles aus. Und auf der einen Seite ist er der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet, und auf der anderen Seite kann er der Stolperstein sein. Jesus ist unbequem, er ist nicht ein positives Gefühl. Er konfrontiert, er zeigt uns auch ganz klar, wo wir auf einem Holzweg sind, und entweder wir werden Teil seiner Mauer oder wir holen uns ein blutiges Knie, wir stolpern darüber und wir kommen über ihn zum Fall. An Jesus scheiden sich Dinge. Man kann nicht sagen, ich glaube an dieses und jenes und an Jesus auch noch. Nein, das geht nicht. Er wird uns zum Stolperstein. Wir müssen über ihn zum Fall kommen. Wir können nicht leben, wie wir wollen und gleichzeitig sagen, aber ich folge Jesus. Das wird nicht klappen. Wir werden uns an ihm ärgern. Oder wir werden uns an ihm ausrichten. Im Römer 9, Vers 32-33 lesen wir: Ich lege in Jerusalem einen Stein, über den die Menschen stolpern werden, und einen Felsen, an dem viele zu Fall kommen werden. Doch wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Das ist das Evangelium. Richte dich an Jesus aus. Hol ihn dir rein in dein Leben. Und dann wird es Situationen geben, wo du an ihm stolperst, und wenn du dir eine blutige Nase holst, dann frage dich, warum, wo bist du aus der Mauer rausgefallen, wo hast du seinen Weg verlassen, und komme wieder rein in die Gemeinschaft mit ihm, komme wieder rein in die Gemeinschaft mit anderen. Enge Tor bedeutet, wir sind nicht beliebig. Gottes Wort, sein Wort, die Bibel, sie vermittelt uns klare Werte seit 2000 Jahren. Und das sind Werte, die auch für uns gelten. Völlig egal, in welcher Kultur wir sind, ob wir in der asiatischen, in der türkischen, in der deutschen, in der afrikanischen Kultur sind. Völlig egal. Sein Wort, seine Werte, sie sind stärker und sie sind überragender. Und wir müssen die wichtiger nehmen als unsere Kultur, unseren Mainstream, was auch immer. Sein Wort ist unveränderlich. Und wisst ihr, das Krasse ist, wenn wir das Ganze vom Ende denken. Die Bibel sagt, eines Tages werden wir vor Jesus, vor dem Gericht stehen. Und die erste Frage, die uns da gestellt werden wird, ist nicht, hey, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Wie war so der Weg? Hat es sich gut angefühlt? Hattest du so in deinem Leben ein gutes Gefühl? Nein, so verstehe ich die Bibel, dass am Ende Jesus stehen wird und er wird uns nach seinem Wort richten, er wird uns nach seinem Evangelium richten und er wird fragen, hey, hast du dein Leben an mir ausgerichtet oder bist du ständig über mich gestolpert? Bist du über mich zum Fall gekommen? Hast du mich zu deinem Chef gemacht in allen deinen Lebensbereichen oder hast du ständig wie so eine Fahne im Wind, wie es Jakobus sagt, mal nach links, mal nach rechts geweht? Was hast du denn gemacht? Und sein Wort, sein Neues Testament, sein Liebesbrief an uns wird das Maß sein, an dem wir gemessen werden. Und das ist krass. Das ist krass. Das ist eine harte Botschaft. Ich weiß das. Aber ich glaube, dass es auch in dieser Härte auch eine Liebe drin steckt. Eine Klarheit, was Gott möchte. Nun, von diesem schmalen Pfad möchte ich darüber kommen, wer Gott ist, und möchte über Gott sprechen. Wer ist dieser Gott, an den wir glauben? Ist er wirklich nur ein gutes Gefühl, eine Krücke für die Schwachen? Wer ist er denn? Nun, erstens, die alle Beständigkeit kommt von Gott. Gott, er ist derjenige, der kennt den Anfang und das Ende. Er ist das Alpha und Omega. Wir glauben an einen Gott, nicht der 60, 70 Jahre, die wir leben, sondern an einen Gott der Ewigkeit, der vorher schon war und danach sein wird, der kein Anfang und kein Ende hat, Alpha und Omega. Und zwischendrin ändert sich so viel, denken wir zumindest. Zwischendrin hat die Menschheit so viele Strömungen und so viele Tendenzen und Dinge, die wir mögen und nicht mögen und Dinge, die Mainstream sind und Dinge, die nur ein paar Dinge in Menschen so tun. Aber je Gott, er verändert sich nicht und er ist dieser Gott der Beständigkeit. Und durch Gott bekommen wir unsere Identität als Kinder Gottes. So viele Menschen sind auf der Suche nach ihrer Identität. Künstler, erzielen Höchstleistung als Sänger, als Musiker und zwischendrin sagen sie, ich bin so, so unglücklich. Ich bin nicht happy, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich mache, weil sie suchen durch ihre Leistung ihre Identität zu finden. Und Gott sagt, das kannst du nicht. Deine Identität bekommst du von mir durch dein, ja, durch deine Geburtsurkunde. Da drin steht Kind Gottes, Tochter, Sohn Gottes. Das ist unsere höchste Identität, die wir erreichen können. Gott sucht zu finden, was er verloren hat, nämlich den Menschen, seinen Schatz. Er ist auf der Suche nach dir. Er möchte dich finden, er liebt dich. Und wenn wir von ihm gefunden wurden, wenn er seinen Schatz gefunden hat, dann können wir in dieser Identität, ich bin ein Kind Gottes, zur Ruhe kommen. Wir können da drin ruhen, wie wir heute in diesem Lied gesungen haben, was uns gepostet wurde. Ich will ein Baum sein, gepflanzt an dir, der zur Ruhe kommt, der seine Frucht bringt. Wow, das will ich auch. Vor Gott ist unsere Leistung egal. Dein Aussehen ist egal, ob du einen breiten oder einen schmalen, was auch immer hast. Es ist egal, ob du mental immer gesund bist oder ob du Schwächen hast, ob du immer fröhlich bist oder immer wieder zu Depressionen neigst, wie deine Hirnchemie zusammengestellt ist. Hey, das ist nicht das Entscheidende. Du bist deswegen nicht mehr oder nicht weniger wert in Gottes Händen, Gottes Augen. Du hast seine Identität als sein Kind. Und er, ja, er schaut nicht auf dein Aussehen, er schaut nicht auf deinen Besitz, er schaut nicht auf deinen Beziehungsstatus. Bist du Single, alleinstehend, geschieden, verwitwet, verlassen, was auch immer. Das ist nicht entscheidend für ihn. Gott, er ist mächtig ohne Ende, aber er manipuliert uns nicht. Er nutzt uns nicht aus. Wir sind nicht seine Puppen, mit denen er spielt. Er braucht nicht unseren Körper, um irgendwas zu vollbringen. Er ist so anders. Er ist allmächtig, aber er ist nicht willkürlich. Er hat klare Werte, die unveränderlich sind. Wichtigsten sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Gott gibt ja immer Glauben. Gott hat immer Hoffnung für dich und er ist immer voller Liebe. Wow, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Zieh dir das rein. Gott hat immer Glaube, er hat immer Hoffnung und er ist immer voller Liebe. Mit so einem Gott will ich unterwegs sein, so einem Gott will ich dienen, für so einen Gott will ich alles bauen. Mit so einem Gott will ich Gemeinde bauen und Menschen das erzählen und dass das tief reinsickert in ihr Leben, in ihre Situation, in ihren Alltag, in ihre Herausforderungen. Das ist gut, das brauchen wir und das müssen wir anderen Menschen erzählen, weitergeben. Wer ist der Mensch, wenn wir schon von Gott gesprochen haben? Der Mensch ist geschaffen nach dem Vorbild dieses Gottes, nach seinem Vorbild. Wir sollen ihm ähnlich werden, wir sollen uns multiplizieren in dem, wie er ist. Hey, in Beziehung mit Gott sind wir nicht getrieben, wir sind nicht machtlos. Es gibt Dinge wie Lust, es gibt Gefühle und Emotionen und Gott sagt, sobald wir ein Kind Gottes werden, sobald er zu unserem Chef wird, ändert sich geistlich etwas. Wir sind auf einmal nicht mehr machtlos gegenüber diesen Dingen, Lust, Gefühlen, Emotionen. Das bedeutet im anderen Zuge, wenn jemand nicht Jesus zu seinem Chef in seinem Leben macht, dann haben diese Dinge wie die Lust, die Gefühle und die Emotionen eine krasse, krasse Power. Die Bibel nennt es auch die Versuchung. Hey, Jesus konnte der Versuchung widerstehen als Vorbild für uns und hat uns gesagt, hey, halt dich an Gott, fliehe der Versuchung, spiel nicht mit ihr, fliehe und du wirst bestehen. Und so glauben wir daran, so sagt es die Bibel, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass er uns aus jeder Versuchung einen Ausweg schaffen wird. Ja, wir müssen ihn suchen, aber wir müssen ihn suchen und finden und bewusst nehmen. Und hey, das ist auch die gute Botschaft hier an dieser Stelle. Wir sind zu Beziehungen geschaffen mit Gott und Menschen. Wir sind nicht nur Individuen. Hey, so viel dreht sich um mich, meiner, mich und ich. Wie geht's mir und was mache ich und was sind meine Pläne und was kann ich bewegen? Ich. Gott sagt, nee, du bist mehr als das Individuum. Du bist ein Bruder, du bist eine Schwester, du bist ein Kind. Du bist vielleicht ein Elternteil, du bist ein Partner, du bist ein Freund. Gott sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und er sagt, jeder achte wen? Sich selbst höher als alle anderen? Nein, er sagt, jeder achte den anderen höher als sich selbst. Das ist crazy, das passt überhaupt nicht in unsere Zeit. Das ist der enge Weg. Jeder achte den anderen höher als sich selbst. Es ist der andere Weg. Hier geht es um Achtung, nicht um Gefühle. Ich liebe, darum achte ich. Ich achte, damit zeige ich Liebe. Der Christ, der Christus in sich hat, der achtet nicht nur auf sich, sondern er achtet auf den Mitmenschen, auf den Bruder, auf die Schwester. Hey, das ist so verrückt. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht um Menschen um mich herum. Und mein Job ist es, auf sie zu achten und sie zu berücksichtigen in meinem Leben. Daher kann der Christ sich auch zurücknehmen, auch verzichten, auch Rücksicht nehmen. So leben, dass der andere nicht durch mich Versuchung erlebt und fällt. Gott gibt mir eine Verantwortung, so zu leben, dass durch mein Leben andere nicht in Versuchung kommen oder vom Glauben abfallen. Das ist krass. Wir haben eine Mitverantwortung für das Gewissen des anderen. Wusstest du das? Dass du eine Verantwortung hast für das Gewissen des anderen, so wie du lebst. Niemand soll dir zugucken, soll mir zugucken und uns dann kopieren und deswegen vom Glauben abfallen oder in seinem Gewissen straucheln und fallen. Nur weil ich mir bestimmte Freiheiten rausnehme, muss ich überlegen, ob das so gut ist, wenn andere mich dabei sehen und andere diesen Weg folgen oder ob sie dadurch wirklich straucheln, weil ihr Gewissen nicht stark ist, weil der Charakter noch nicht stark ist. Wow, das ist eine krasse Verantwortung. Aber nur so kann eine Gruppe entstehen, kann eine Glaubensfamilie entstehen, kann Glaubensgemeinde entstehen und bestehen. Wir haben Menschen mit einem starken, mit einem schwachen Gewissen. Dazu lesen wir mehr im 1. Korinther 8, Vers 12. Aber wir, du und ich, wir sollen niemanden zum Stolpern bringen, sondern jedem helfen, ein starkes Gewissen vor Gott, einen starken Charakter zu entwickeln. Und das ist eine Lebensaufgabe. Hoffentlich bekommen Menschen durch mich einen starken Glauben. Hoffentlich entwickeln sie ein starkes Gewissen. Wir haben Mitverantwortung für den Glauben des anderen. Wir sollen ihn nicht vom Glauben oder der Beziehung zu Gott abbringen. Das ist immer die Gefahr, wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas tun. Wir müssen es so sagen, wir müssen es so tun, dass am Ende nicht der andere von Jesus weggebracht wird, sondern dass er zu Jesus hingebracht wird. Wir dürfen das Wort Gottes nicht verwässern. Wir dürfen es aber auch nicht gesetzlich und unlebbar machen. Das ist eine Spannung, in der wir sind. Aber das ganze Leben ist eine Spannung. Wir sollen so leben, dass der andere zu Gott hingezogen wird. Wow. Jesus, du hast uns eine wunderbare Aufgabe gegeben, zusammenzuleben mit dir und anderen Menschen. Zusammen mit dir und anderen Menschen den Glauben zu teilen. Herr, wir sollen in unserem Gewissen geformt werden, uns formen lassen. Vorbilder sein für andere, Korrektur erleben, all das. Herr, wir sollen die enge Pforte nehmen, den engen Weg. Herr, das macht nicht immer Spaß, da kantet man manchmal an und manchmal wird man abgelehnt und belächelt oder verachtet. Aber Herr, du wurdest auch verachtet, du wurdest auch belächelt, dich hat man angespuckt, dich hat man gekreuzigt. Deine Nachfolger, sie sind gesteinigt worden und all das klingt überhaupt nicht nach guten Gefühlen. Dennoch sind sie uns zu wahnsinnigen Vorbildern geworden. Und wir wissen, dass wir sie eines Tages wiedersehen werden, dass wir dich wiedersehen werden. Dass dein Reich kommen wird, Herr. Herr, so will ich jeden Einzelnen segnen an dem Ort, wo er gerade ist, Herr. Dass diese Predigt ihn zu dir zieht, dass er vielleicht die Bibelstellen nachliest und wirklich in eine neue Tiefe mit dir kommt, Herr. Herr, hilf uns, unser Leben mit dir zu überprüfen, jetzt in dieser Adventszeit und zu sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, ich will mein Leben nach dir ausrichten, ich will nicht an dir stolpern, ich will mir keine blutige Nase holen, ich will dir nachfolgen, ich will Glaube, Hoffnung, Liebe in meinem Leben erleben. Das sind die drei Geschenke, die ich mir wünsche, die ich dir wünsche für dieses Weihnachten, ein Glauben, Hoffnung und Liebe. Und Jesus ist bei dir, er liebt dich und er wird dich da führen und begleiten. Alles, alles Gute. Gottes Segen dir. Amen. Amen. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, schreib es rein hier in die WhatsApp-Gruppe und wir wollen dafür beten. Das vereint uns. Wenn du ein Lied auf dem Herzen hast, schreib es rein. Vielleicht erleben wir so einen Gottesdienst, wo wir uns hin und her schreiben. Poste dein Anliegen auf Facebook. Wir werden das lesen, wir werden es bearbeiten. Gott mit dir. Gott ist gut. Er hat einen Plan. Amen.